The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 28. Januar. Tabu, das ist laut Definition des Oxford-Wörterbuchs ein ungeschriebenes Gesetz, das aufgrund bestimmter Anschauungen innerhalb einer Gesellschaft verbietet, bestimmte Dinge zu tun. Tabubruch, das ist laut Definition von SPD und Grünen das Vorhaben der Union, Anträge und einen Gesetzentwurf zu einer Migrationswende in den Bundestag einzubringen, für deren Mehrheit auch die Stimmen der AfD in Kauf genommen werden.
Ich werde mit den Themen, die wir haben und die seit letzter Woche Mittwoch eine neue Dringlichkeit erfahren haben, in dieser Woche sehr konsequent durch den Deutschen Bundestag gehen. Und wir werden uns weder von den Sozialdemokraten noch von den Grünen, ganz sicher auch nicht von der AfD, sagen lassen, welche Anträge, welche Gesetzentwürfe wir im Deutschen Bundestag zur Abstimmung stellen. Das, was in der Sache richtig ist, wird nicht falsch dadurch, dass die Falschen zustimmen.
So Friedrich Merz gestern nach einer Bundesvorstandssitzung der CDU. Es ist diese Entschlossenheit, ja Absolutheit, die nach den furchtbaren Morden von Aschaffenburg einen neuen Ton in der Migrationsdebatte setzt. Und im Umgang mit der AfD. Indem Merz sich von der Haltung der AfD unabhängig macht, holt er die Deutungshoheit über die Migrationspolitik in die Union zurück und somit auch in die demokratische Mitte. Seine Kritiker allerdings sagen, genau diese Mitte verlasse er mit seinem Vorgehen. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch spricht gar von einer Zusammenarbeit der Union mit der AfD.
Jetzt scheint man vor einem Tabubruch zu stehen und versucht im Zweifel in Zusammenarbeit mit der AfD diese Gesetze durchzusetzen. Ich kann hier nur sagen, wer das tut, wer die AfD, die Weidels, Höckes und Co. in sein Haus lässt, der wird sie aus diesem Haus nicht mehr herausbekommen.
Die Zuschreibung einer Zusammenarbeit von CDU und AfD ist eine unzutreffende Zuspitzung. Die Union hat die in Rede stehenden Anträge an SPD, Grüne und FDP verschickt, nicht an die AfD. Und in der Präambel dieser Anträge bezeichnet sie die AfD als Gegner. Als Partei, die Probleme, Sorgen und Ängste nutzt, um Fremdenfeindlichkeit zu schüren und Verschwörungstheorien in Umlauf zu bringen, als Putin-nah und EU-feindlich. Trotzdem hat die Union sich entschieden, um im Bild von Matthias Miersch zu bleiben, die Haustür offen zu lassen. Und auch wenn auf der Fußmatte steht, die AfD ist nicht willkommen, der Eintritt wird ihr nicht verwehrt. Ja, das ist nicht ohne Risiko. Durchaus möglich, dass die AfD davon profitiert. Doch zugleich ist das Vorgehen für die Union eine Chance, der selbsternannten Alternative das Thema Migration zu entreißen. Denn sollte die AfD den Anträgen zustimmen, dann folgt sie dem Kurs der Union, nicht umgekehrt. Die Erzählung von Alice Weidel und Co., sie seien die eigentlichen Treiber einer Migrationswende, die käme an ihr Ende. Das jetzige Vorgehen von Friedrich Merz als Vorzeichen für eine mögliche Kooperation, gar Koalition nach der Wahl zwischen Union und AfD zu deuten, wie es die SPD jetzt tut, das ist billigster Wahlkampf. Auf die Frage, ob er sich Sorge mache, dass Merz nach der Wahl mit der AfD zusammenarbeite, sagte Olaf Scholz jetzt den Kollegen von Berlin direkt:
Ich kann die Frage nicht mehr beantworten. Ich habe in vielen Interviews öffentlich gesagt, dass ich glaube, dass ich mich da auf ihn verlassen kann. Und ich habe es übrigens auch in Hintergründen gesagt, ich kann das nicht mehr sagen.
Merz, der Unberechenbare, Merz, der Zocker. Das passt bestens in die Wahlkampfstrategie der Sozialdemokraten. Worum aber auch Sie nicht herumkommen werden, ist die Frage zu beantworten, wie Sie eine Migrationspolitik gestalten wollen, die denjenigen gerecht wird, die ein Recht haben, hier zu sein, und diejenigen erst gar nicht reinlässt, die dieses Recht nicht haben. Olaf Scholz hat nach den Morden von Aschaffenburg erklärt, er sei es leid, wenn sich alle paar Wochen solche Gewalttaten bei uns zutragen, von Tätern, die eigentlich zu uns gekommen sind, um hier Schutz zu finden. Es leid zu sein, das reicht nicht. Ebenso wie die bisherige Migrationspolitik offensichtlich nicht gereicht hat.
Musik.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gerald Knaus, Sozialwissenschaftler und Migrationsforscher, skizziert auf der Pioneer Tour eine neue Migrationspolitik und plädiert für ein Drittstaatenabkommen.
Wir wollen den Schengen-Raum erhalten, keinen Zaun in Europa, aber die Zahl, die irregulär in die EU kommt, an den Außengrenzen so stoppen, dass weniger sterben und weniger kommen. Und da ist es wert, solche Abkommen zu verhandeln.
Unsere Börsenexpertin Anne Schwedt weiß mehr über das neue Börsengespenst namens DeepSeek. Außerdem blicken wir zurück auf den schwungvollen ersten TV-Auftritt Elvis Presleys und wir lernen, wie Musik für Gehörlose spürbar gemacht wird. Das Thema Migration elektrisiert und emotionalisiert seit 2015 immer wieder den politischen Diskurs, nicht nur im jetzigen Wahlkampf. Die große Frage, die im Getöse aus Schlagzeilen und Politslogans immer wieder fast untergeht, ist im Kern die: Wie kann eine Migrationspolitik aussehen, die unserem Humanismus, den wir uns als aufgeklärtes Land auf die Fahne schreiben, gerecht wird, ohne dass es uns als Staat und Gesellschaft überfordert? Es ist ein Drahtseilakt zwischen der gebotenen Menschlichkeit und dem Anerkennen, dass es Grenzen braucht. Im doppelten Sinne des Wortes. Auf der Pioneer Tour, bei einer Veranstaltung mit dem Motto Deutschland neu denken, war Gerald Knaus zugeschaltet aus Istanbul. Der Mann ist Österreicher, Sozialwissenschaftler, Buchautor und Migrationsforscher. Als Mitgründer der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative war er unter anderem der Ideengeber hinter dem Flüchtlingsdeal zwischen der EU und der Türkei im Jahr 2016. Sein Sachverstand und sein Blick auf die Sache, jenseits aller Parteiideologie, ist erfrischend und heute Morgen genau das Richtige. Er zeigt nicht nur Probleme auf, sondern auch Lösungen. Zuerst hat er auf dem Schiff in einer Keynote eine Art Bestandsaufnahme zur Flüchtlingssituation in Deutschland vorgenommen.
Also wenn wir über Flucht in den letzten 10 Jahren reden, dann reden wir für Deutschland vor allem von 2 Nationen, ganz vorne die Zahl der Syrer und an zweiter Stelle die Zahl der Afghanen. Afghanen auch im letzten Jahr 36.000 Asylanträge von Afghanen in Deutschland. Also das war die erste große Fluchtbewegung. Die zweite große Fluchtbewegung, noch größer von der Zahl als die der Syrer, setzte 2022 ein und das waren die Ukrainerinnen, vor allem Frauen und Kinder. Also innerhalb von wenigen Wochen sind damals Millionen Ukrainerinnen nach Polen, Rumänien, in die Slowakei und dann weitergeflohen in die Europäische Union. Und das bedeutet, dass Deutschland seit der Gründung der Bundesrepublik noch nie in irgendeinem Jahr so vielen Flüchtlingen Schutz gewährt hat wie 2022. Und wenn ich jetzt diese beiden Entwicklungen zusammennehme, dann sehen Sie etwas sehr Interessantes. Die Zahl der Syrer in Deutschland, die einen Antrag gestellt haben, Rekordzahl natürlich 2016, ist in den Jahren danach drastisch gefallen. Also dieses Bild, das wir haben, da ist was passiert 2015 und seitdem haben wir die gleiche Krise, ist falsch. Von 2016 auf 2019, noch vor Covid, ist die Zahl der Asylanträge in Deutschland insgesamt drastisch gefallen. Auf 20%. Also 2019 hatten wir 20% der Anträge von 2016. Jedes Jahr ist sie gefallen, dann kam Covid. Klar, dann ist sie nochmal gefallen, aber das lag dann am Effekt der Pandemie, den geschlossenen Grenzen. Seit 2021 ist die Zahl der Asylanträge von Syrern und Afghanen in Deutschland wieder drastisch gestiegen. So dass wir im letzten Jahr 2024 und ohnehin im Jahr davor, 2023, mehr Asylanträge in Deutschland hatten als in jedem Jahr seit 2016. Wir haben also 2 Krisen, was die Zahl betrifft. Starke Zahl 2015, 2016, starker Rückgang bis 2019, 2020 und dann wieder ein starkes Wachstum. Und auf dieses zweite Wachstum, da kommen die Ukrainerinnen dazu. Und das ergibt eine Situation, wie sie Deutschland noch nie erlebt hat. Und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen führen für die Diskussion der letzten 3 Jahre. Wenn Politiker, wenn Bürgermeister, wenn Landräte sagen, Wir wissen nicht, wie wir das bewältigen sollen. Die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, die Asylanträge stellen oder die, wie die Ukrainerinnen ja keinen stellen müssen, aber die Schutz erhalten. Wie bringen wir die unter? Wie bringen wir das in den Schulen zurecht? Wie schaffen wir das mit Integrationskursen, mit Sprachkursen? Wie schaffen wir es mit Betreuung? Was ja dann am Ende auch eine Sicherheitsfrage ist. Wie betreut man die, die Betreuung wirklich brauchen, auch im Interesse der Sicherheit, weil sie traumatisiert sind oder abdriften in gefährliche radikale Kreise, dann ist die Zahl der letzten 3 Jahre außergewöhnlich groß. So, wie sie Deutschland noch nie erlebt hat. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Das ergibt eine gute Erklärung dafür, dass das Land, und die Umfragen sind sehr klar, eine ganz große Mehrheit sagt, Achtung, es muss etwas passieren.
Meine Kollegin Chelsea Speaker hat Gerald Knaus dazu befragt, was genau passieren muss, um das Thema Migration politisch richtig zu packen. Hier sein Plädoyer für die Drittstaatenlösung und wie das funktionieren kann.
Eingangs haben Sie erwähnt, dass die Türkei Schlüssel ist zur Lösung beim Thema Syrien, bei den ganzen Kriegsflüchtlingen, politischen Flüchtlingen, die zu uns gekommen sind. Braucht es also mehr Abkommen mit Drittstaaten, wie damals beim Deal zwischen der Türkei und der EU?
Ja, also das allererste, was wichtig ist in dieser Debatte, ist, dass man, wenn man es lösen will, muss man es analysieren. Man muss schauen, wer kommt woher und wie. Und wenn wir sehen, okay, Leute kommen in großer Zahl über die Türkei und es sind gewisse Nationalitäten und wir konnten schon einmal diese Zahl drastisch reduzieren, schaffen wir das wieder. Kann man so etwas auch im zentralen Mittelmeer machen? Wie gesagt, das betrifft Deutschland weniger, aber es betrifft natürlich die EU schon. Und vor allem ist es extrem humanitär skandalös, weil jedes Jahr Tausende sterben und sehr viele Schmuggler sehr viel Geld verdienen. Kann man im zentralen Mittelmeer das stoppen? Ja. Man bräuchte Abkommen mit sicheren Drittstaaten im zentralen Mittelmeer.
Ja, damals wurde es auch versucht mit Tunesien und die haben gesagt, wollen wir nicht und haben 60 Millionen Euro zurücküberwiesen.
Sichere Drittstaaten, das muss kein Transitland sein. Das muss ein Land sein, mit dem wir ein Abkommen haben, das es sagt, wir sind ab einem Stichtag bereit, so wie das Australien mit Nauru oder Papua Neuguinea gemacht hat oder wir mit der Türkei, ab einem Stichtag nehmen wir jeden, der dann zu euch kommt. Dann finden bei uns die Asylverfahren statt. Es gibt ein paar Beispiele, wo das passiert ist und das Ergebnis war, dass die Zahlen sehr, sehr schnell drastisch fallen. Das Ziel ist nicht, viele Leute zurückzuschicken. Das Ziel ist, es sinnlos zu machen, ins Boot zu steigen. Dass man sagt, wer jetzt in ein Boot steigt, die Chance, zurückgeschickt zu werden, ist so hoch. Und wie gesagt, Beispiel Türkei, 1 Million in 12 Monaten bis Mitte März 2016. Und in den 12 Monaten danach waren es dann nur noch 28.000. Also 2%, 3%. Also was ich nicht verstehe in diesem Wahlkampf, ist, dass die CDU nicht erklärt, dass sie das, was mit Angela Merkel und der Türkei einmal geklappt hat, aber nicht wiederholt wurde. Und das war ein Fehler. Wir haben keine anderen solchen Abkommen geschlossen. Was nicht dazu führt, dass wir rund um Deutschland einen Zaun bauen müssen oder Schengen, was ja auch die Wirtschaft extrem belasten würde. Die Schweiz haben mal ausgerechnet, was permanente Grenzkontrollen für die Schweiz bedeuten würden, rund ums Land. Darum haben sie es gelassen. Die Schweiz hat keine permanenten Grenzkontrollen. Wir wollen den Schengen-Raum erhalten, keinen Zaun in Europa, aber die Zahl, die irregulär in die EU kommt, an den Außengrenzen so stoppen, dass weniger sterben und weniger kommen. Und da ist es wert, solche Abkommen zu verhandeln. Eine Reaktion, die ich oft bekomme, die sehr berechtigt ist, ist, das klingt zu einfach. Wieso machen wir das dann nicht? Und das kann ja nicht so einfach sein. Das höre ich oft. Und ich muss ehrlich sagen, was dieser Vorschlag ist, ein totaler Paradigmenwechsel. Es ist wirklich etwas vollkommen anderes, als wie das heute in der Welt läuft. Allerdings gibt es Beispiele, wo das so funktioniert hat. Und bei diesen Beispielen kann man sehen, was in so einen Vertrag hineingehört. Übrigens, die EU-Türkei-Erklärung ist gar kein Vertrag, die ist nur eine Presseerklärung, aber das war genauso ausreichend, weil das Entscheidende ist das Interesse beider Seiten. Also was bekommen beide Seiten? Ne? Ich mache ein Beispiel. Wir verhandeln mit einem Land in Westafrika. Im letzten Jahr sind 40.000 Menschen nach Spanien mit dem Boot von Westafrika zu den Kanarischen Inseln. Mindestens 1.000 ertrunken. Und jetzt reden wir mit, sagen wir, Senegal oder Marokko und sagen, wärt ihr bereit, ab einem Stichtag jeden zurückzunehmen, der auf den Kanarischen Inseln ankommt. Wir wollen nicht, dass jedes Jahr 1000 sterben. Wir wollen nicht, dass die Schmuggler die Leute da in diese Boote locken. Wir wollen auch Kontrolle haben. Wir gehen davon aus, dass nach 2 Monaten, wenn jeder, der auf den Kanarischen Inseln ankommt, zurückgebracht wird, dass die Zahl der Menschen, die in die Boote steigen, drastisch fällt. Also, dass ihr da nicht mehr viel zu tun hättet. Wir zahlen alle Kosten für die 5 Jahre und wir unterstützen euch bei den Asylverfahren. Das könnte der UNHCR machen. Also der UNHCR könnte dann für die, die zurückkommen nach Senegal oder Marokko, die Verfahren machen. Ich garantiere, ganz viele würden gar keinen Antrag stellen, sondern würden sagen, dann gehe ich lieber wieder zurück nach Gambia oder in mein Heimatland. Was bieten wir dem Land an? Was wäre attraktiv für so ein Land? Wir könnten zum Beispiel dann sagen, nehmen wir Marokko, wir reduzieren die Kosten für Visa und wir ermöglichen Langzeitvisa für die, die wir geprüft haben. Wir machen Reisen für Marokkaner, die große Mittelklasse, die es dort ja mittlerweile auch schon gibt, die reisen wollen, legale Reisen, einfacher. Wir erhöhen die Zahl der Stipendien. Wir zahlen ein in einen Fonds für Entwicklung. Die Engländer haben in Ruanda einige 100 Millionen Pfund in einen Entwicklungsfonds bezahlt. Wenn dieser Fonds dann den extrem Armen in Ruanda zur Verfügung gestellt wird für Entwicklung, ist das sinnvoll. Also wir machen etwas, was politisch sinnvoll ist für die Regierungen, wo sie sagen können, das ist gut für uns und was auch moralisch für uns. Also wir zahlen jetzt nicht die Milizen oder wir geben jetzt nicht Geld an das Verteidigungsbudget, aber wir tun Dinge, die attraktiv sind und sinnvoll. Der Vorteil für die Länder ist, dass sie einmal etwas tun müssen, für ein paar Monate Leute zurücknehmen, dann ist ja das Ziel, dass dann die Leute nicht mehr in die Boote steigen. Im Falle Australiens steigen seit Jahren keine Leute mehr in die Boote. Das, der Vorteil für die Länder aber, die Unterstützung weitergeht. Weil wir haben ein Interesse, dass sie diese Bereitschaft aufrechterhalten. Und das könnte ein 3-Seiten-Abkommen sein. Das ist machbar. Aber es ist derzeit, und jetzt Achtung, das Problem, derzeit laut EU-Recht nicht erlaubt. Und das ist ein Problem der Ampelregierung gewesen. Die deutsche Regierung hat sich dafür eingesetzt, dass man niemanden in einen sicheren Drittstaat bringen darf, wenn diese Person keine Beziehung zu dem Land hat. Also es geht nicht um Menschenrechte, die müssen garantiert sein, sondern es muss auch garantiert sein, dass diese Person, jemand aus Bangladesch, der muss schon wen kennen in Ruanda, sonst darf man den da nicht hinschicken. Und damit werden sichere Drittstaatsabkommen unmöglich. Jetzt muss ich sagen, in der EU wollten fast alle Regierungen diese Verbindungsklausel, dieses Verbindungskriterium kippen, außer Deutschland. Und deswegen haben wir derzeit rechtlich gar nicht die Möglichkeit. Und ich glaube, das ist eine Sache, darum habe ich auf die CDU, auf die Union verwiesen, übrigens auch die FDP, mittlerweile auch einige in der SPD und sogar grüne Ministerpräsidenten wie Herr Kretschmann, sagen, man sollte sichere Drittstaatsabkommen machen. Wenn Deutschland dafür ist, dann ist das rechtlich in der EU hoffentlich sehr schnell endlich möglich.
Herr Knaus, ganz herzlichen Dank und ganz liebe Grüße nach Istanbul und hoffentlich bis ganz bald wieder.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist DeepSeek das Schlagwort der Stunde. Alle Hintergründe dazu weiß unsere Börsenreporterin Anne Schwedt an der Wall Street. Also ab nach New York und guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, DeepSeek ist ein neues KI-Startup aus China und das sorgt in den USA gerade mächtig für Aufregung. Es hat nämlich KI-Modelle veröffentlicht, die die besten Modelle der USA übertreffen können und das, obwohl sie kostengünstiger und mit weniger leistungsstarken Chips entwickelt wurden. Konkret geht es um ein kostenloses Open-Source-Sprachmodell, das wohl nur in 2 Monaten und mit weniger als $6 Millionen entwickelt wurde. Und verwendet wurden dabei nur die reduzierten Nvidia-Chips. Das wirft jetzt natürlich massiv die Frage auf, ob die USA wirklich die globalen Führer im Bereich KI sind und stellt die Frage, wie die enormen Ausgaben von den großen Tech-Giganten für den Bau von KI-Modellen und Rechenzentren zu rechtfertigen sind. In unabhängigen Tests übertraf die KI von DeepSeek US-Anwendungen wie ChatGPT in verschiedenen Aufgaben. Und gestern veröffentlichte DeepSeek eine KI für logisches Denken und auch die schnitt in mehreren Tests deutlich besser ab. Und dazu muss man bedenken, dass DeepSeek wegen der strengen Beschränkungen der US-Regierung nicht mal Zugang zu den leistungsfähigsten Chips hatte. Also sehr viele Fragezeichen hier, wie das überhaupt sein kann. Und das sind Fragen, auf die die großen Tech-Unternehmen jetzt eine Antwort geben müssen.
Anne, das werden wir natürlich im Auge behalten. Aber sag uns, wie ist die Börse sonst in die Woche gestartet?
Turbulent, Dagmar, genau vor diesem Hintergrund. Der große Verlierer gestern an der Wall Street war der Chiphersteller Nvidia. Da wurde die Marktbewertung sehr in Frage gestellt. Die Aktie verlor rund 17% und damit 600 Milliarden Dollar an Marktwert innerhalb von einem Tag. Das gab es noch nie in der Geschichte der USA. Und entsprechend wurde dadurch fast der gesamte Markt mit nach unten gezogen. Broadcom verlor 17,4%, AMD 6,4%, Microsoft 2,1% und Palantir 4,4%. Und auch Unternehmen aus der Energiebranche litten unter den Entwicklungen. Constellation Energy verlor fast 21%, Vistra um 28%. Die beiden Indizes, in denen Nvidia vertreten ist, der S&P 500 und die Nasdaq, schlossen mit einem Minus von 1,5% und 3,1%. Das löste dann eine Sektorrotation aus. Die Anleger zogen ihr Geld von den Tech-Unternehmen ab und packten es in Bereiche wie Konsumgüter oder Gesundheitswesen. Das führte dann dazu, dass der Dow Jones sogar mit einem Plus von 0,7% schließen konnte.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Elvis Presleys energiegeladene Hüftschwünge im Fernsehen für so viel Furore sorgten, dass er bei späteren TV-Auftritten nur noch von der Hüfte aufwärts gefilmt wurde. Seine Rock'n'Roll-Performance galt als derart skandalös, dass die Kameraleute gezwungen waren, seine Bewegungen zu zensieren. Aber genau diese kontroversen Konzerte im Fernsehen verhalfen ihm zu seinem Aufstieg. Die Jugend und die Frauen haben ihn gefeiert und die konservativen Kreise waren eher nicht so begeistert von seinen Dance-Moves. Was soll man sagen? Sex sells and Elvis hips don't lie. Sein TV-Debüt, der Startschuss seiner unaufhaltsamen Karriere, gab er heute am 28. Januar im Jahr 1956. Da stand er auf der Bühne der CBS-Sendung Stage Show in New York City. Ein Millionenpublikum von Amerikanern sah ihn im TV. Er spielte nur zwei seiner Lieder, Flip, Flop and Fly und Shake, Rattle and Roll. Well, get out of that kitchen and rattle those pots and pans. Get out of that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll my breakfast cause I'm a hungry man. I believe you're doing me wrong and now I know. I believe you're doing me wrong and now I know. Cause the harder I work, the faster my money goes. Well, I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. Dieser Auftritt war sein Durchbruch. Elvis spielte insgesamt 6-mal in der Stage Show, bevor er in populäreren Sendungen wie der Steve Allen Show und der Ed Sullivan Show auftrat. Dort wurde der rebellische Musiker zu einer Legende. Der King of Rock'n'Roll war geboren. Elvis Presley war, ist und wird es immer sein. Der Mann, der den Sexappeal nicht bemüht hat mit affektiertem Getue, sondern ihn einfach lockerlässig aus der Hüfte geschüttelt hat. Ein König eben.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass Operetten für gehörlose Menschen bis dato nichts weiter waren als ein lautloses Schauspiel. Sänger in Höchstform, Streicher im Einklang, aber all das blieb für diejenigen stumm, die die Welt auf andere Weise wahrnehmen. Doch das soll sich jetzt ändern. Operetten für Gehörlose will die Wuppertaler Oper jetzt möglich machen. Damit ist sie das erste Opernhaus Deutschlands, das mit Hilfe modernster Technologie die Türen zu seiner musikalischen Erlebniswelt für gehörlose Menschen öffnen möchte. Aber wie funktioniert das Ganze? Mit einem sogenannten Soundshirt. Dieses dünne T-Shirt übersetzt Klänge und Schwingungen in dynamische Vibrationen. Das Shirt simuliert mit diesen Vibrationen ein ganzes Orchester auf dem Körper. Statt den Gesang zu hören, kribbelt er auf den Schultern, Bläser drücken sanft gegen den Bauch und Streicher, die wandern wie elektrische Wellen die Wirbelsäule entlang. So sollen Gehörlose in der Lage sein, die Musik zu fühlen. Wenn Musik in den Magen fährt, so singt es Herbert Grönemeyer in seinem Lied über eine gehörlose Frau. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Also, den Ton jetzt voll aufdrehen und freie Bahn für das Kitzeln im Bauch.
Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Das ist alles, was sie hört. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Wenn sie in den Magen fährt. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Wenn der Boden unter den Füßen bebt, dann vergisst sie, dass sie taub ist.
Oh, oh, oh. Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Der Mann ihrer Träume muss sein, was man sagt. Das Kitzeln im Bauch macht sie verrückt. Ihr Mund scheint voll lauter Glück still zu schreien. Ihr Blick ist der Welt entrückt. Ihre Hände wissen nicht, mit wem sie reden sollen. Es ist niemand da, der mit ihr spricht. Sie macht Musik nur, wenn sie laut ist. Das ist alles, was sie hört. Sie macht Musik nur, wenn sie laut ist. Wenn sie in den Magen fährt. Sie macht Musik nur, wenn sie laut ist. Wenn der Boden unter den Füßen bebt.